Vielen Dank. Ja, Spaß ist gut. Wenn man die Nervosität erstmal wegdrücken würde, dann kommt der Spaß bestimmt auch. Einen wunderschönen guten Morgen zusammen. Morgen. Ausgerechnet heute so viele da. Ich freue mich mal darüber. Weil es ist total spannend, dass ich nach so einer langen Zeit wieder hier vorne im Predigtdienst stehe. Obwohl ich mich echt gefragt habe während der Vorbereitung, ob ich wohl der Richtige bin, der hier vorne stehen und lehren sollte. Wobei ich doch in so vielen Dingen momentan gar nicht der Glaubensheld bin, nicht so vorangehe und die Dinge so richtig mache, wie ich es eigentlich ja, wissen sollte und weiß. Und dann habe ich mir gedacht, ach, eigentlich ist das doch ein ganz cooles Thema und darüber könnte man doch mal sprechen. Und ich glaube, das betrifft bestimmt den einen oder anderen, wenn nicht sogar viele von uns. Und deshalb geht die Predigt heute darüber, wie meine Anfangszeit war und wie es heute ist und was das mit der Bibel zu tun hat. Und vor allem, was Jesus dazu sagt. Weil als ich vor 20 Jahren Christ geworden bin, da war das nämlich ganz anders. Ich habe gerade noch mit dem René und mit der Sandra sprechen können, die heute zu Besuch hier sind. Halleluja, schön, dass ihr da seid. Weil wir kennen uns schon so lange und René sagte doch, ey, du warst so damals so voller Feuer. Und als ich Christ geworden bin, da habe ich mich auch so gefühlt. Ich war voller Feuer, ich habe so richtig Jesus in meinen Alltag reingenommen. Ich wusste gar nicht, was es Schöneres gab. Als ich Jesus kennengelernt habe, war das, was mein Leben absolut bestimmt hat, was mich total erfüllt hat. Es war nichts Schöneres zu erkennen, dass er mich gerettet hatte und ja, dass ich ihn in mein Leben reinnehmen durfte und eine Beziehung zu Gott dadurch haben durfte. Das war wirklich einmalig in meinem Leben, definitiv. Und es war auch nichts Wichtigeres für mich, als das meinen Mitmenschen mitzuteilen und sie darauf aufmerksam zu machen. Und es, ja, ich habe mich jetzt auch bei der Vorbereitung nochmal da zurückversetzt. Es war wirklich irgendwie so, als ob Energie aus mir rausgeflossen ist, die zum Segen für mich und meine Mitmenschen damals wurde. Und das war total schön. Lustigerweise habe ich zu der Zeit noch gar keine Bibel gelesen, die kam erst später. Und habe das dann auch da drin gefunden, dass Jesus diesen Zustand beschreibt. Und zwar, jetzt habe ich meinen Pointer vergessen, Miriam, könntest du mal die Bibelstelle drauf tun? Und zwar sagt er im Johannesevangelium, wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, aus seinem Leibe werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Und das war echt total witzig, weil ich wusste gar nicht, was die Schrift sagt, wie ich glauben soll. Und trotzdem habe ich es so empfunden. Das war echt richtig schön und spannend, das dann auch im Nachgang noch zu lesen, dass das Jesus so sagt, dass das so sein wird, wenn man ihn in sein Leben lässt. Ja, und jetzt zu dem Thema heute. Heute stehe ich hier und habe gerade schon gesagt, dass ich in vielen Dingen nicht so der Glaubensheld bin. Vielen lieben Dank. Auch wenn ich mich heute noch geliebt und gerettet fühle und auch noch in den Gottesdienst gehe, Bibel lese, bete, hin und wieder auch noch Lobpreis mache, mich mit anderen Christen austausche, hat diese Energie, wo ich gerade von gesprochen habe, irgendwie für mich zumindest nicht mehr die gleiche Wirkung und nicht mehr die gleiche Qualität. So dass vor einigen Wochen, als der Wolfgang aus der Offenbarung gepredigt hat, mir eine Stelle so richtig ins Herz geschossen ist und mich nochmal echt zum Nachdenken gebracht hat, weil da sagt Jesus in der Offenbarung, mal gucken, ob es funktioniert, mal anmachen, genau, aber ich habe gegen dich, du hast deine erste Liebe verlassen. Bedenke, aus welcher Höhe du gefallen bist, kehr zurück zu deinen ersten Taten. Wenn du nicht umkehrst, werde ich zu dir kommen und deinen Leuchter von seiner Stelle wegrücken. Und das Erste, was mir aufgefallen ist, jetzt könnte man sehen, da ist es ja, der gehobene Zeigefinger. Wenn du nicht das, dann passiert das. Also nichts liebender Gott, sondern strafender Gott. Und das Spannende ist, ich habe das überhaupt null so empfunden. Als ich die Stelle dann gelesen habe, habe ich darin voll die Hoffnung gesehen und war total glücklich, weil jetzt habe ich Jesus schon mal kennengelernt, bin aber nicht mehr da, wo ich war. Und trotzdem sagt Jesus, ey, dann kehr doch zurück. Heißt für mich, es ist möglich zurückzukehren. Selbst wenn man einmal Christ geworden ist, heißt das nicht so, jetzt hast du es einmal erkannt und wenn du es nicht auf die Kette kriegst, ein zweites Mal ist für dich nicht möglich. Und da drin steht, kehre zurück und das heißt für mich, es ist nicht vorbei, ich kann auch noch zurückkehren, obwohl ich es einmal schon verstanden habe. Und das finde ich total gut und wichtig, weil ich glaube, dass oft auch gesagt wird, das ist immer mit gehobenen Zeigefinger die Stellen. Gleich wird auch noch eine kommen, die bestimmt so ausgelegt werden kann, dass man so ein bisschen mit Angst arbeitet oder so. Das ist für mich keine Angst, das ist für mich Hoffnung. Ja, alles schön und gut, Hoffnung. Ich kann zurück, super, aber das ist ja nicht zum ersten Mal, dass ich die letzten Jahre so gedacht habe, ach, irgendwie müsste das so ein bisschen mehr, weil im Laufe der Zeit, nachdem ich Jesus kennengelernt habe, und ich glaube, das kennen auch viele von euch, kam halt noch einiges dabei, was meine Aufmerksamkeit so erhascht hat. Der Job, die Karriere, Probleme, Sorgen, Gesundheit, Hauskauf, Finanzen, Hobbys, tausend andere Dinge, die sich so ein bisschen einsortiert haben und wo man auch oft hört, ja, das ist doch auch wichtig und das gehört doch dazu. Man muss doch irgendwie so eine Ausgewogenheit damit haben. Und irgendwie hat man sich damit ja auch gar nicht so schlecht gefühlt, sodass man im Laufe des Lebens das wirklich schön so sich gebaut hat, dass ja auch einmal in der Woche zum Gottesdienst zu gehen cool ist und morgens früh stille Zeit zu haben, doch auf jeden Fall ausreicht. Aber es scheint nicht der Fall zu sein, weil ich kann heute hier sagen, wie ich es am Anfang gesagt habe, der Glauben zählt und die Ströme lebendigen Wassers, kann ich von hier vorne sagen, sind bei mir nicht so da in der Qualität, wie ich es am Anfang mal hatte. Deshalb habe ich mir die Frage gestellt, okay, aber wenn Jesus sagt, das geht, dann muss es ja gehen. Die Welt draußen sagt, das ist so ein bisschen wie verliebt sein. Ich hatte auch letztens so ein Gespräch mit jemandem, der sagt, es ist auch nachgewiesen. Das ist, wenn man verliebt ist, ist man total crazy drauf. Man könnte die Welt umarmen, hat eine rosarote Brille, schwebt durch die Welt und alles ist so wie du es auch bei Jesus erlebt hast. Und nach einer gewissen Zeit, ich glaube, es gibt auch Studien darüber, so nach 18 Monaten spätestens haben sich die Synapsen kalibriert. Der Geruchssinn hat sich daran gewöhnt und die Dinge sind dann nicht mehr so. Dann hört dieses Verliebtsein auf und man kann auch nicht mit dieser gleichen Person, also jetzt in der weltlichen Situation gemeint, zu diesem Zustand zurückkommen. Was sich vielleicht auch viele Ehen fragen. Mensch, warum ist denn nach 20 Jahren die Ehe so schlaff geworden? Und eigentlich sagt man dann oder kriegt gesagt, ja, das Verliebtsein wirst du nie mehr haben können, weil mit dieser Person ist das erledigt. Du hast es einmal gehabt, der Körper hat sich daran gewöhnt und rein biologisch ist es damit erledigt. Allerdings möchte ich nicht darauf hören, was die Welt mir sagt, sondern was Jesus sagt. Und Jesus sagt, kehre zurück. Und wenn er sagt, kehre zurück und das geht, dann geht's. Und dann stimmt das auch. So, jetzt bleibt nur noch die kleine Frage, aber wie mache ich das denn? Ich habe es ja schon ein paar Mal probiert. Ich bin ja schon 20 Jahre irgendwie dabei, habe ja schon viele Anläufe auch gestartet. Aber so richtig ist es mir ja nicht geglückt. Ne? Deshalb, ich glaube, das ist eine Frage, wo wir vielleicht auch der eine oder andere öfter mal drauf rumkaut und sich die Frage stellt, ja, aber wie mache ich das denn? Irgendwie fehlt mir auch ein bisschen manchmal die Kraft dazu und ich weiß das ja und ich will es auch, aber so richtig gelingen tut mir das nicht. Ich habe bei der Predigtvorbereitung gemerkt, und das kann ich auf jeden Fall schon mal sagen, ich habe jetzt ein bisschen mehr in der Bibel gelesen, weil ich mich mit einem Thema beschäftigt habe, so dass ich mich halt auch mal in den PC gesetzt habe, ein bisschen was niedergeschrieben habe, die Bibel da ein bisschen mehr studiert habe, mit anderen auch über den Punkt gesprochen habe, darüber gebetet habe, vielleicht ein bisschen mehr, als ich da sonst tue. Und ja, es war so, dass ich dann schon gemerkt habe, Prozesse kommen wieder in Wallung. Ich merke auch, so eine Maschine wird wieder angeschmissen, mehr als das, was vorher der Fall ist. Und ich glaube, das könnte ein Weg sein, um da wieder hinzukommen, wenn ich mich nicht kennen würde. Ich weiß, wenn heute der Termin vorbei ist, dann fällt erstmal so eine kleine Last ab, die Vorbereitung ist abgeschlossen und ich denke, dass ich dieses Level nicht aufrechterhalten kann. Ich werde nicht morgen so weitermachen und weiter an eine Predigt arbeiten und ausarbeiten, sodass es irgendwie dauernd auf diesem Level ist. Und außerdem müsste ich das ja selbst machen und immer wieder diesen Klimmzug, diese Kraft so aufrechtzuerhalten. Und das kann ich jetzt schon sagen, dann werde ich wieder scheitern und wieder in 10 Jahren hier stehen und sagen, so richtig geklappt hat es nicht. Und was noch hinzukommt, nachdem ich mich nochmal mit diesem Thema beschäftigt habe, so war es ja auch nicht am Anfang. So wie René und Sandra mich kennengelernt haben damals, als ich so voller Feuer war, habe ich gar keine Bibel gelesen. Ich wusste gar nicht, was das ist. Ich wusste gar nicht, was Gottesdienst heißt. Ich wusste noch nicht mal, dass es so viele Gemeinden gibt. Adventisten, Sabbatisten, evangelisch, katholisch, Baptisten, Jesus Freaks, das war mir alles fremd. Ich kannte diese Sache gar nicht, auch keine Bibelkreise. Und trotzdem hatte ich dieses Feuer. Also zumindest ist in meinem Leben also diese Kombination, viel studieren, viel lesen, viel machen und dieses erste Feuer stand damals zumindest nicht für mich in Relation. war nicht der Punkt, der mich damals dahin gebracht hat. Dann habe ich mich gefragt, okay, was war es denn dann? Habe ich mich mal, und das war echt spannend, mich nochmal auf die Reise zurückbegeben vor 20 Jahren. Und ich weiß genau, wo es passiert ist. Was ist denn da passiert, als ich diese erste Liebe kennengelernt habe? Und vor allen Dingen steht hier auch da, zurück zu deinen ersten Taten. Und dann kam mir nochmal so richtig in den Sinn, was es eigentlich war. Es war, dass ich an einem Tiefpunkt war. Meistens haben wir Menschen das große Glück, dass Tiefpunkte gar nicht so mies sind, weil manchmal bringen sie einen auch zum Nachdenken. Und ich in dem Moment die Rettung von Jesus erfahren habe. Rettung aus einer Finsternis, aus einer Macht der Finsternis, die mich umschlungen hatte und die dazu beigetragen hat, dass ich in einer gewissen Gottesferne gelebt habe, was mir natürlich vorher nicht bewusst war, aber was mir in dem Moment auch durch Jesus bewusst geworden ist. Und ich kann das gar nicht beschreiben, wenn man aus den Klauen der Finsternis von einer Gottesferne befreit wird, dann ist man einfach nur glücklich, zumindest war es ich. Und ich habe heute Morgen nochmal geguckt, wir haben 2,5 Milliarden Christen auf dieser Welt, auf dieser ganzen Weltkugel. Also ich bin auch nicht alleine damit. Von den 2,5 Milliarden werden das bestimmt viele auf ihre Art und Weise auch erlebt haben. Ja, deshalb muss es irgendwas damit zu tun haben, sich damit zu beschäftigen, was die Rettung in dem Leben von einem heute noch mit der Situation zu tun hat. Bei mir kamen viele Dinge dazu, wie ich gerade gesagt habe. Die Rettung war zwar da, aber wir kennen das manchmal so aus dem Leben. Wenn man so auch in der Welt eine Rettung erfahren hat, man hat sich in Not gebracht oder ist in der Not. Ich meine so zum Beispiel die Klasse da in Thailand in den Höhlen, die waren 17 Tage da verschachert und haben dann ja, irgendwann mal die Rettung bekommen von den Rettern, die Tag und Nacht gearbeitet haben. Zurzeit gibt es glaube ich viele, die im Krieg vielleicht aus der Gefangenschaft befreit werden. Oder bei uns in der Familie war es so, mein Vater war schwer krank in den 80er Jahren. Es gab damals einen Mann, einen Arzt, der eine lebenswichtige Operation bei meinem Vater durchgeführt hat, was ihn damals gerettet hat. Und wenn man das erlebt, ich weiß nicht, ob ihr das kennt oder Geschichten darüber kennt, dann kann man sich schon vorstellen, dass das was mit einem macht, dass es einem so eine richtige Freude gibt, eine Dankbarkeit gibt. Und das ist ganz gut, sich irgendwie daran dann zu erinnern, weil ich habe gestern mit meiner Mutter telefoniert, weil ich das nochmal bestätigt haben wollte von ihr. Sag mal, Papa damals, 80er Jahre, und sie wusste sofort den Namen und obwohl es 40 Jahre her ist, konnte man merken, dass das immer noch sehr präsent für sie ist. Also ist dieses Thema Rettung auch in der Welt für uns ein Punkt, an dem man sich orientieren kann. Eine Rettung zu erfahren, ist schon was richtig Cooles und ja, lebenprägendes. Allerdings ist mein Papa jetzt 10 Jahre tot. Er ist an einer anderen Sache gestorben. Konnte 30 Jahre dann Gott sei Dank weiterleben durch diese Rettung. Aber es hat mir nochmal gezeigt und ich glaube uns allen, dass die Rettung, die wir hier erfahren auf dieser Welt von Menschen, mega cool ist, aber nur bis zu dem Punkt hält, wo wir sterben. Und da unterscheidet sich die Rettung, die ich damals auch kennengelernt habe, zu Jesus und die das auch noch so viel größer macht. Weil die Konsequenz, von der uns Jesus rettet, die nach dem Tod kommt, ist so weitreichender und so tiefer, dass das mit keiner anderen Rettung zu vergleichen ist. Das Problem ist, dass die Dinge, die wir jetzt wie in Thailand erlebt haben oder bei meinem Vater, dass wir die packen können. Wir sehen die Konsequenz, wir sehen die Rettung und wissen dann, alles klar, ich habe verstanden, was hätte mich erwartet, wenn. Und ich bin dankbar dafür, dass es nicht passiert ist. Voll mega. Man kann es anfassen, man kann es fühlen, sehen, riechen und man kann es irgendwie abschließen. Jetzt ist nun mal diese Rettung, die Jesus gibt, irgendwie so ein bisschen, ja ich sag mal schwierig, weil wer von uns kennt schon das Leben nach dem Tod? Wer von uns weiß, was das bedeutet, dass nach dem Tod irgendwie was passiert, in die Richtung oder in die Richtung? Das macht es irgendwie nicht so einfach und hat eine ganz große Angriffsfläche für die Gegenseite, die das so ein bisschen neutralisiert. Weil es wird schon nicht so werden und Gott ist ein großer, liebender Gott. Wenn wir auf dieser Welt nur halbwegs artig sind, dann ist das alles gut. Ist ein Glaubensansatz, soll man respektieren. Aber ist das die Lösung? Ich habe es anders erfahren und ich kann nur davon sprechen, was ich erfahren habe. Und ich weiß aber, dass es wirklich schwierig ist, weil man es halt nicht weiß, sich über die Konsequenzen so richtig ein Bild zu machen. Deshalb ist es mega wichtig, dass man, wenn man es einmal erfahren hat oder sich so fühlt, dass man es erfahren müsste, dass man sich mit dem Thema beschäftigt, dass man in der Bibel darüber liest. Ich habe eine Geschichte mitgebracht, wo Jesus genau zu diesem Thema was sagt und die würde ich euch gerne mal vorlesen. Allerdings ist sie ein bisschen länger, sodass sie nicht auf diese Folie passte. Ich versuche euch das so vorzulesen, dass ihr es auch gut verstehen könnt. Und ist auch vielleicht nicht so eine ganz populäre Geschichte, zumindest finde ich das. Es gibt ja so ganz populäre, die kennen viele, aber die ist, glaube ich, nicht so auf der Skala ganz oben. Aber trotzdem spannend. Sie steht im Lukas-Evangelium, da steht im Kapitel 18, Vers 19. Die Gefahr des Reichtums. Ein einflussreicher Mann fragte Jesus, nein, sorry, das wollte ich gar nicht vorlesen. Nein. 16, 19, tut mir leid. Ich hatte gerade gedacht, dass ich... nein. Bitte? Weißt du die vielleicht, Lazarus? Weil ich habe aufgeschrieben, 16, Kapitel 16. Bitte? Bitte? 16, 19? Lukas? Ah, hier, sorry. Ich bin eine Seite weitergerutscht. Vielen Dank. Anderes Beispiel des Besitzers. Ich wollte gerade die reiche Jüngling-Geschichte erzählen. Die ist mir morgen in den Sinn gekommen, vielleicht ganz kurz am Rande, weil so fühle ich mich. Der reiche Jüngling, vielleicht kurz erwähnt, hat auch gesagt, ey, ich mache doch alles von Anfang an, aber wie kann ich ewiges Leben haben? Und Jesus sagt, ja, schmeiß alles hin und folge mir nach. Aber ich dachte, das wird vielleicht ein bisschen überladen. Jetzt habe ich es doch gesagt. Aber nochmal danke für die Stelle. Und nun zur Geschichte. Und am Beispiel des Besitzers, der reiche Mann und der arme Lazarus. Es war einmal ein reicher Mann, der immer die teuerste Kleidung trug und Tag für Tag im Luxus lebte. Vor seinem Haustor lag ein Armer, der hieß Lazarus. Sein Körper war ganz besät mit Geschwüren. Er wartete darauf, dass von den Mahlzeiten des Reichen ein paar kümmerliche Reste für ihn abfielen. Er konnte sich nicht einmal gegen die Hunde wehren, die seine Wunden beleckten. Der Arme starb und die Engel trugen ihn an den Ort, wo das ewige Freudenmahl gefeiert wird. Dort erhielt er den Ehrenplatz an der Seite Abrahams. Auch der Reiche starb und wurde begraben. In der Totenwelt litt er große Qualen. Als er aufblickte, sah er in weiter Ferne Abraham und Lazarus auf dem Platz neben ihm. Da rief er laut, Vater Abraham, hab Erbarmen mit mir, schick mir doch Lazarus. Er soll seine Fingerspitze ins Wasser tauchen, um meine Zunge ein wenig zu kühlen, denn das Wasser hier brennt entsetzlich. Aber Abraham sagte, mein Sohn, denk daran, dass du schon zu Lebenszeiten das dir zugemessene Glück erhalten hast. Lazarus aber nur Unglück. Dafür kann er sich nun hier freuen, während du Qualen leidest. Außerdem liegt zwischen uns und euch ein riesiger Graben. Selbst wenn jemand wollte, könnte er nicht zu euch kommen. Genauso wie keiner von dort zu uns gelangen kann. Da bat der reiche Mann, Vater Abraham, dann schickt Lazarus doch wenigstens in mein Elternhaus. Ich habe noch 5 Brüder. Er soll sie warnen, damit sie nicht auch an diesen schrecklichen Ort kommen. Doch Abraham sagte, deine Brüder haben das Gesetz Mose und die Weissagung der Propheten. Sie brauchen nur darauf zu hören. Der Reiche erwiderte, Vater Abraham, das genügt nicht. Aber wenn einer von den Toten zu ihnen käme, dann würden sie ihr Leben ändern. Abraham sagte, wenn sie auf Mose und die Propheten nicht hören, dann lassen sie sich auch nicht überzeugen, wenn jemand von den Toten aufersteht. Jetzt ist in der Geschichte natürlich mega viel drin, worüber man predigen könnte. Und auch wieder so ein bisschen der gehobene Zeigefinger und auch so ein Thema, was so ein bisschen ist, was auch, glaube ich, schnell wieder neutralisiert werden soll. Aber es wird ein bisschen berichtet, dass es 2 Orte gibt, wo man nicht hin und her kann. Und das ist das, was ich als Gottesferne empfunden habe. Und auch das habe ich empfunden, ohne diese Geschichte gelesen zu haben, sondern weil es mir klar und bewusst geworden ist. Und ich weiß, das sind so Themen, die nicht unbedingt immer in dieser Halleluja und alles ist super, Gott liebt uns Welt, was ja auch gut ist, so präsent sind. Aber ich glaube, dass die gute Nachricht, was ja die Überschrift meistens ist, genau damit zu tun hat. Und ich dachte gerade, wir haben 2,5 Milliarden Menschen. Es ist auch eine Riesenhilfe, sich die Geschichten von denen anzuhören. Ich habe gerade so ein bisschen erzählt von mir, aber es gibt ja noch viele, viele andere Menschen. Der Storch hat damals seine Bekehrungsgeschichte im Internet, auf der Internetseite mit veröffentlicht, wo es auch um sowas geht. Ne? Und ich glaube, das ist gut, dass man sich mit Menschen austauscht und sagt, ey, wie war das denn bei dir? Bin ich ein Spinner? Habe ich das irgendwie geträumt? Habe ich das irgendwie falsch interpretiert? Bin ich da irgendwie in so einem Psychofilm drin? Aber ich glaube, wenn man 2,5 Milliarden Menschen, wenn sie denn alle damit zu tun haben, Glauben schenken darf, dann wird die Sache immer tragbarer und greifbarer. Und deshalb bin ich mega froh, dass ich heute meinen lieben Bruder und Freund Markus dafür begeistern und gewinnen konnte, weil heute hier vorne sein Zeugnis zu geben, weil wir haben letztens in der Mittagspause, wir arbeiten zusammen, uns über dieses Thema ausgetauscht, weil ich musste einen haben, den ich voll labern kann und sagen, ey, hör mal, was sagst du zu diesem Thema und so. Und ja, in diesem Zusammenhang hat er dann berichtet, ich weiß jetzt nicht, wie lange es her ist, aber noch relativ, für meine Verhältnisse relativ frisch. Und ich fand dann das Zeugnis so überwältigend und dachte mir so, ey, kannst du mir einen Gefallen tun, weil so habe ich es null erlebt. Aber es ist total spannend, dass du es so erlebt hast. Und ich kann heute leider nicht 100 hier hinbringen, die verschiedene Bilder mitbringen, dass man voll davon ist. Aber ich konnte den Markus gewinnen. Und passend auch zu dem Punkt, den Jesus im Lukas-Evangelium sagt. Er sagt nämlich, wo ist es? Wer glaubt und sich taufen lässt, wird gerettet werden. Wer aber nicht glaubt, der wird verdammt werden. Habe ich den Markus gewinnen können und sagen, wenn es einer vom Namen her kann, dann kann es der Markus, der gleichnamige wie der Markus aus dem Evangelium. Ich würde dich mal bitten, nach vorne zu kommen. Und wenn du uns an deinem Zeugnis teilhaben lassen könntest, dann wäre das wirklich mega schön. Ein Applaus für den Markus. Da nimmst du das Mikro da bitte. Ja. Muss anschalten, muss anmachen.
So, hört ihr mich? Wo stelle ich mich hin? Komm, ich stehe hier ganz vorne. Ja. Wie der Kone schon sagte, ein bisschen nervös bin ich auch. Normalerweise habe ich da eine Gitarre hier vor, die mich ein bisschen Trend und Sicherheit bietet. Das habe ich jetzt gerade nicht. Aber ja, mega cool, dass ich heute hier sein darf. Und Kone, danke, dass du mich eingeladen hast, das Zeugnis zu teilen. Das ist nämlich nicht selbstverständlich, dass das so ist. Es gab nämlich eine Zeit, bevor ich Christ geworden bin, wie der Kone sagte, eine Gottesferne. Ich brauchte Gott nicht, ich dachte, ich kann das alleine und selbst wenn es ihn gibt, habe ich ihn nicht nötig. Zumindest habe ich so gedacht, bis zu dieser einen Nacht und das ist eigentlich das Zeugnis, was ich euch geben möchte. Ich schreck hoch, ringe nach Luft, als hätte ich minutenlang nicht atmen können. Mein Herz rast und schlägt, als will es aus der Brust rausspringen. Ich bin schweißgebadet. Und wie ich versuche, so diesen Moment zu fassen, was da eigentlich passiert ist, wird mir klar, ey Scheiße, du hast verloren. Es ist geschehen, das ist vorbei, für immer. Und ich finde das ziemlich krass, weil das war so ein hartes Erlebnis, dieser Moment. Ich war nämlich, was war geschehen? Ich war kurz zuvor, stand ich in der Halle, riesengroß, unglaublich riesig, getragen von mega dicken Säulen, meterdicken Säulen, ähnlich wie die Akropolis in Athen, so kann man sich das vorstellen, aber nicht so imposant und schön, sondern erdrückend und mächtig. Um mich rum viele Leute, schemenhaft, ich kann sie kaum erkennen, die Atmosphäre ist nervös, angespannt. Es liegt so ein Wimmern und Jammern und Flehen in der Luft. Ich versuche, an die Decke zu gucken und ich kann gar kein Ende sehen. Ich sehe, am Ende ist ein Riesenpult. Ich denke, das sieht hier aus wie ein Gerichtssaal. Und wie ich nach oben gucken will, um zu sehen, was da oben über dem Richterpult ist, und ich kann gar nicht hochgucken, donnert von oben eine Stimme runter. Und diese Stimme, die dringt durch den Körper durch und sagt, Markus, geh vor, komm ran. Zurück ins Bett. Schweiß gebadet, Herz schlägt, keine Luft. Ich habe gedacht, kacke, ey, jetzt bist du dran. Und ich habe nicht gewusst, wie ich aus dieser Nummer rauskommen soll. Ich wusste eins, und das muss man sich klar machen, wenn das auf ewig, wenn das die Ewigkeit bestimmt, dann bin ich verloren auf ewig. Und es gibt keinen Weg daraus zurück. Das wird für immer sein. Und naja, ich habe viele Sachen versucht, um irgendwie da rauszukommen, um mich retten zu können. Wie ich das vorher auch gedacht hatte, in meinem Weltbild bin ich ja für mich verantwortlich und versuche mich selbst zu retten. Hat alles nicht geklappt, viele Dinge. Und naja, jetzt kommt halt dieser Rettungsring, dieses Thema, wo ich sagen kann, ey, das war mega gut, das hat mir super gut getan. War ja in dieser Panik, in der ich rumgelaufen bin und Angst hatte zu sterben, bloß nicht überfahren zu werden. Bei jedem Geräusch, das irgendwie ein Flugzeug fliegt übers Haus drüber, bin ich zusammengezuckt, weil ich dachte, kacke, jetzt stirbst du gleich und dann stehst du vor diesem Gericht und das darf dir nicht passieren. Naja, habe ich gesucht und gesucht und am Ende, naja, bin ich im Internet auf eine Seite von einer Gemeinde gestoßen, die herzlich dazu einlädt, mittwochsabends um 19 Uhr in den Bibelkreis zu kommen. Und ich habe gedacht, boah, kacke, jetzt musst du das noch machen, weil du hast ja so viel versucht, nichts funktioniert, nichts gibt mir wirklich ein Rettungsgefühl. Ja, und dann geht man dahin und man wird herzlich eingeladen. Und man merkt, da sind Leute, die Ähnliches erlebt haben, die schon das Gefühl der Rettung haben und die sagen, hey Markus, komm ran, setz dich hin. Ja, ich sitze dann da. Und dann haben die mich gefragt, wo ist denn deine Bibel? Und ich denke so, oh, der ist ja gar nicht dabei. Wie blöd bist du eigentlich? Gehst im Bibelkreis und hast keine Bibel dabei. Aber nein, die waren so nett, haben mir dann eine gegeben. Genau, und das ist eigentlich so ein richtig gutes Gefühl. Diesen Rettungsring, den man da von anderen Leuten, von einer Gemeinde, von Menschen, die man nicht kannte, erfahren hat. Später hat der Kuhne dann noch zu mir gesagt, weil ich da viel mit ihm drüber gesprochen habe, weißt du was, komm mal zu uns sonntags in Kultschock und dann stand ich hier vorne an der Ecke und irgendwie scheint hier jemand, der heute auch im Raum ist, gemerkt zu haben, dass es mir nicht ganz so gut geht bei der Sache, weil das war ein langer Prozess, bis ich da meine Rettung gefühlt habe. Ja, und ehe ich mich versehe, habe ich eine Hand auf der Schulter und er sagt, komm Jung, ich glaube, ich muss für dich beten. Und derjenige betet für mich, der sitzt hier vorne in der Ecke. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst. Vor 2 Jahren war das, also mega geiles Gefühl und das möchte ich eigentlich mitgeben, dass man ja eigentlich bereit ist, anderen Leuten in der Situation zu helfen. Ich muss nicht rumrennen, um Traktate zu verteilen und zu sagen, ey, kennst du schon Jesus und das aufdringen, sondern da sein und bereit sein. Und das habe ich später erfahren, das sagt Jesus auch. Sei einfach da und sei bereit, den Leuten Rettung zu geben. Genau, so viel dazu.
Vielen lieben Dank, Markus. Das ist total schön, dass du uns hast teilhaben lassen daran. Und jetzt, wo ich auch gerade zugehört habe, habe ich gemerkt, und das, glaube ich, ist echt ein Punkt, den man so entmachten muss. Es schwimmt immer so ein bisschen damit drin, Gericht, große Säulen und irgendwie so, irgendwie ist das nicht so gut. Aber man kann das Thema irgendwie auch nicht wegdrücken. Und ich finde, auch da drin steckt wieder mega coole Hoffnung. Weil ich habe mir gedacht, ey, es gibt ja nur 2 Möglichkeiten. Entweder man sagt, also Markus, sorry, ich würde das eher mit so einer Panikattacke und mit einer psychologischen Abhandlung, die du vorher erlebt hast, gleichsetzen und das, was da geschrieben worden ist in der Bibel, wird so ähnlich sein und bei dem einen war es so und bei dir, Krono, war es so. Hey, kein Thema. Man muss ja nicht daran glauben, weil wenn man nicht daran glaubt, dann muss man sich auch keine Gedanken machen, ob das jetzt irgendwie wirklich beängstigend ist oder ein Problem darstellt, weil man glaubt halt nicht dran. Ist doch okay. Was dann nach dem Tod kommt, ist halt eben, was wir nicht wissen. Und dann geht jemand halt so auf diesen Punkt zu. Oder man glaubt dran und weiß, für sich innerlich zumindest, wie der Markus gerade für sich berichtet hat, also wenn ich jetzt sterbe, so wie ich jetzt bin, weil Jesus kennt man ja da noch nicht, habe ich irgendwie echt ein großes Problem. Und zwar nicht eins, was irgendwie wieder weg ist, weil mir einer hier hilft, sondern was wirklich weitreichende Konsequenzen in irgendeine Ewigkeit hat, die wir uns ja auch hier als Zeitraummenschen nicht vorstellen können. Und dann ist es auch keine Nachricht mit du, 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 weil dann hat man auch wieder Hoffnung, weil es gibt die gute Nachricht. Das müssen wir ja gar nicht. Wir können dran glauben und ohne uns zu fürchten, weil Jesus sagt, genau dafür bin ich ja gestorben. Und wenn das keine gute Nachricht ist und keine Hoffnung, dann weiß ich es nicht. Und er sagt sogar noch, das war ja der Punkt, den ich vorhin gesagt hatte, dass selbst wenn man es einmal wieder ein bisschen verloren hat, man kann immer wieder auch zurückkommen. Also auch da gibt es nicht irgendwie, jetzt hast du es ja verstanden, habe ich ja vorhin gesagt. Deshalb würde ich jetzt so irgendwie, man sagt ja irgendwie, drei Punkte soll eine Predigt haben. Ich wollte mich heute nicht unbedingt an das Regelwerk einer Predigt halten, aber irgendwie waren es doch am Ende drei Punkte. Ob sie dann gut ist, ist ein anderes Thema. Aber ich habe drei Punkte, die ich jetzt nochmal so als Zusammenfassung für mich und für euch mitnehmen will. Und zwar ist das der erste Punkt, wie ich gerade gesagt habe, hey, wenn das alles zu viel ist und man nicht irgendwie daran glauben möchte, ist das vollkommen okay. Das ist vollkommen legitim. Und dann hat man auch mit dem ganzen Thema ja erstmal zumindest nichts zu tun. Und dann ist das vollkommen erledigt. Man muss sich da nicht mit beschäftigen und hat auch gerade jetzt in dem ersten Augenblick keine Konsequenzen damit. Der zweite Punkt ist, dass, wie gesagt, da drin auch eine mega große Hoffnung steckt. Dass, wenn man dran glaubt, nicht in Angst verfallen muss. Oder wie der Markus das gerade gesagt hatte, Storch hat es nämlich auch so ähnlich erzählt. Er hatte fast Angst, über die Straße zu gehen, weil er noch die Lösung für sich nicht hatte und wusste, wenn ich aber überfahren werde von einem Auto und ich dazwischen bin, habe ich ein großes Problem. Das brauche ich gar nicht. Und ich glaube, da steckt in dem zweiten Punkt der richtig wichtige Inhalt drin. Das zu erkennen, macht keine Angst, sondern gibt Hoffnung, Freude und vor allem die erste Liebe wieder zurück. Also sich daran zu erinnern, hey, wie war das bei mir damals? Wie war meine Situation? Wir durften Markus' Geschichte hören, meine so ein bisschen. Vom Storch habe ich heute Morgen leider nachgeguckt, auf der Internetseite ist sie nicht mehr. Ich weiß nicht, ob man sie irgendwo noch hat, kann man sie nachlesen, andere Christen fragen. Und in dem zweiten Punkt, also 2-1, steckt, ich gucke mal nochmal zurück zu der Bibelstelle, steckt auch noch eine Hilfe und noch eine Hoffnung. Es ist gar nicht jetzt, dass man sich nur daran hochziehen muss, wie war denn meine Rettung? Und selbst wenn man sich da wieder ein bisschen zurückbeamt und sagt, ja, das stimmt, das war echt mega cool, so wie ich es auch jetzt die letzten Tage gemacht habe, ja, ist leider die Gewohnheit doch so stark und der Montag beginnt bestimmt wieder, der Alltag kommt bestimmt wieder und man fängt wieder an, ja, sich mit anderen Dingen zu füllen und dann kann auch ein bisschen doch wieder diese erste Liebe und die erste Freude doch ein bisschen geschwächt sein. Deshalb steckt auch da auch die Antwort drin, was man noch machen kann, nämlich 2.1 oder 2, zurück zu deinen ersten Taten. Und Markus hat es gerade beschrieben, ich habe es vom René und morgen nochmal bestätigt bekommen, was waren denn meine ersten Taten damals? Die ersten Taten waren natürlich, dass ich angefangen habe, auch mir einen Bibelkreis zu suchen oder eine Bibel oder eine Gemeinde oder so. Das waren sicherlich Punkte, die dazugehörten. Aber viel wichtiger war, ich wollte rausgehen und dieses lebensrettende, wirklich bedrohliche Dingen der Menschheit mitteilen, mit der Hoffnung, dass der Mitmensch, mit dem ich gerade darüber spreche, es auch annimmt. Und ich, und das kann ich heute noch genauso wie vor 20 Jahren, daran teilhaben kann, wie er diese erste Liebe erlebt. Und es gibt Menschen auch in der Welt, die verkuppeln gerne, weil sie eine Freude dran haben zu sehen, ah, es hat geklappt, da sind zwei zusammengekommen. Die waren so lange allein und das war so traurig zu sehen und die sind jetzt zusammen. Und irgendwie fiebert man ein bisschen mit, man hat so ein bisschen Mitfreude daran. Und so ist das noch viel mehr, wenn wir rausgehen in unsere Alltagsberufswelt, in unserer Nachbarschaft, bei Freunden, wenn wir erleben, dass Menschen heute im Jahr 2024, die bis jetzt gar nichts mit Jesus zu tun hatten, ihr Leben Jesus geben. Also jetzt wäre ein Punkt, den René und die Sandra mal nach vorne zu holen, weil die könnten so viel davon erzählen, tue ich nicht, aber die können so viel davon erzählen, weil sie einen wirklich treuen Dienst machen in Afrika und ich über die Newsletter, wenn ich das lese, denke, wow, also so viel Spannendes und auch Sorgvolles wie dabei ist, aber doch so viel Freude zu sehen, wenn Menschen aus Scheißsituationen rauskommen, Jesus kennenlernen und euch ein Halleluja ins Herz zaubern. Ne? Und meine Frau sagte, irgendwie braucht man aber irgendwas, woran man sich erinnern kann in dieser Predigt. Und ich dachte, ja, ich bin nicht so der Formeinhalter, drei Punkte und so. Aber da hat sie doch recht gehabt. Und ja, ich habe jetzt nichts Besseres gekriegt, aber eine Sache möchte ich schon machen, die ich ganz cool fand. Und zwar müsst ihr jetzt ein bisschen Fantasiekraft haben. Das ist jetzt zwar nur so ein Schwimmring, aber seht ihn mal als Rettungsring. Ne? Und ich habe da Markus, als wir darüber gesprochen haben, in der Kantine beim Essen, gedacht, ach, eigentlich müssten wir, wenn wir jetzt gleich zurückgehen, unsere Rettungsringe dabei haben und irgendwie die ganze Zeit so ein bisschen auswerfen, damit man sich das weltlich vorstellen kann, zu sagen kann, hey, wo brauchst du einen Rettungsring? Ne? Wie kann ich dir helfen? Ne? Und das war doch schon ein guter Eyecatcher, oder nicht? Genau. Ich ziehe zurück. Genau. Ups. Und das fand ich ein sehr schönes Bild, Rettungsringe dabei zu haben. Weil wir Menschen brauchen manchmal so eine kleine Hilfe. Und das ist voll gut, Rettungsringe dabei haben, die man mitnimmt. Es gibt ja die Waffenrüstung Gottes, vielleicht kann man die so ein bisschen damit ranklemmen, dass man Rettungsringe hat, die man auch verteilen kann. Und Jesus spricht von Talenten. Er sagt, manche haben voll viele Talente, die können so viel machen, die machen Dinge jetzt wie gleich die Jungs hier Lobpreis oder predigen oder gehen raus, halten Evangelisation, stellen sich auf die Alleestraße und reden ganz laut. Da sagt ein anderer, um Gottes Willen, ich traue mich ja noch nicht mal meinen Nachbarn anzusprechen, das ist so weit weg. In dem Gleichnis kommt auch vor, dass Jesus sagt, ey, wenn du nicht so viele Talente hast, eins hast du auf jeden Fall. Und wenn es nur eins ist, dann nimm das. Und dann ist mir eine Geschichte eingefallen und das finde ich total cool. Dass ihr heute hier seid, dass ihr heute hier sitzt, ist schon ein Talent und ein Rettungsring. Weil ich weiß eine Geschichte von jemandem, der heute hier nicht ist, glaube ich, nein, die ist total spannend. Und zwar derjenige, genauso wie Markus, kannte Jesus nicht, hat aber auch einen Lebenstiefpunkt und war auf dem Weg zur Münchner Brücke und hat gesagt, pass auf, Gott, ich mache jetzt Feierabend, ich kann nicht mehr. Und wenn es dich gibt, dann gebe ich dir jetzt noch eine Chance zu zeigen, dass du da bist. Ansonsten mache ich gleich Schluss. Ich glaube, es gibt viele Geschichten dieser Art, aber diese ist wirklich hier auch passiert. Und der ist dann hier am Weg zur Münchner Brücke irgendwie, genau weiß ich es nicht, auf jeden Fall hier in den Gottesdienst, freitagsabends, damals war es der Freitagsgottesdienst, ist er reingekommen. Und seitdem ist er auch Mitglied hier. Und ich glaube, das Talent, was man hat in dem Moment ist, dass man hier war. Weil, wenn ihr alle nicht, ich nicht, sonntags, freitags in den Gottesdienst geht und hier, wie war es früher, eine Diskothek ist, dann wäre der nämlich hier vorbeigegangen und hier wäre zu gewesen. Oder eine fette Party mit Drogen, die es vielleicht noch schlimmer gemacht hätte. Aber hier sind Menschen gegangen, die an dem Tag irgendwie sich selber erbauen wollten, Gemeinschaft haben wollten. Und ich finde, wenn man schon alles nicht kann, wenn man sagt, ich kann ja eigentlich fast gar nichts, gibt es ganz kleine Dinge wie einen Gottesdienst besuchen, die manchmal echt lebensrettend sein können. Deshalb, das ist mein großer Wunsch für mich, nochmal meine Rettungsringe wieder mehr auszupacken. Das werde ich sicherlich tun und Freude daran zu haben, wie andere Menschen diese erste Liebe kennenlernen, damit ich und wir diese erste Liebe wieder ein bisschen mehr schmecken können. Und desto mehr wir davon erleben, desto mehr wird uns das da halten und immer wieder auch bestätigen, wie cool das ist und wie lebenswichtig das ist und welchen sinnhaftigen Inhalt das hat, in diesem Leben das zu tun. Und der dritte Punkt ist, wenn das alles jetzt für dich ist, irgendwie, boah, also alles irgendwie total strange, kann ich überhaupt noch nicht viel mit anfangen, aber irgendwie spüre ich, irgendwie würde ich da mehr von wissen, dann hoffe ich, dass ich gleich, aber auch bestimmt viele andere ihren Rettungsring dabei haben und sie dir entgegenhalten. In Jesu Namen. Amen.